Ja, schönen Dank. Ja, wir sind hier im Storage Track. Das ist ja ein sicheres Thema, das kann man beliebig kompliziert auf allen Ebenen vertiefen, glaube ich. Wir beschäftigen uns heute irgendwie mit Medien und mit meinem Fokus Datenspeichern. Das heißt, wie kriegen wir das am Ende eigentlich auf die Platte, was wir da so wegspeichern? Ja, meinen Namen habt ihr gerade schon gehört. Ich bin Holger, ich arbeite bei Pingotronics als Embedded Linux Engineer. Das heißt im Prinzip, dass wir für unsere Kunden Linux in Form von BSPs anpassen, dass dann für deren Hardware bedarfsgerecht da alles richtig fliegt. Und von Zeit zu Zeit beraten wir die Kunden dann auch dabei herauszufinden, was ihre Bedarfe überhaupt sind. Ich sehe es noch. Genau. In dem Kontext halt sehr viel Kontakt, was man dann hat, ist natürlich Kernel-Entwicklung, Bootloader-Entwicklung und solche Späße wie Systemd oder eben auch solche Frameworks wie zum Beispiel RAUG Bootloader-Frameworks oder LabGrid Test-Frameworks etc. Das sind so die Sachen, die wir von Pingotronics und halt ich, insbesondere ich als Integrateur dort machen. Ja, das spannt dann auch direkt so ein bisschen den Kontext auf, in dem wir dieses Thema hier heute betrachten. Ich bin weder Experte für Speichermedien und ich bin erst recht kein Experte für Filesysteme. Was ich halt bin, ist ein Integrateur, das heißt, ich bin so ein bisschen ein Generalist und ich wollte mich in diesem Vortrag dem Thema auch aus dieser Richtung nähern, dann auch vor allem mit dem Fokus, um das Ganze ein bisschen nahbarer zu machen. Also das Ziel, was ich mit diesem Vortrag habe, ist, dieses doch beliebig komplexe und komplizierte Thema ein bisschen runterzubrechen, dass eigentlich jeder, der hier zuhört, auf seinem Rechner zu Hause auch einfach mal nachspielen kann, nachvollziehen kann und am Ende vielleicht sogar was gelernt hat. Das würde mich dann natürlich sehr freuen. Ja, in dem Kontext alles ein bisschen vereinfachen. Das heißt, wir kümmern uns heute nicht um RAID, wir kümmern uns nicht um Container, wir kümmern uns nicht um Encryption über DMs oder sowas, habt ihr ja gerade was gehört. Und solche Sachen wie ZFS oder ButterFS, wenn ich das richtig im Kopf habe, könnt ihr dann im nächsten Vortrag auch nochmal hören. Was wir uns heute anschauen, ist tatsächlich ein recht normales Standardsystem mit einem X4-Dateisystem und einem Flash-Speicher, wo wir das Ganze eigentlich abladen möchten. Genau, so, da kommt jetzt unsere Hauptfigur von heute. Weißt du vielleicht jemand, wo die herkommt? Das habe ich mal ganz dreist aus dem Spiel geklaut. Ja? Nee, fast. Aus Pingos ist der. Wobei man jetzt gucken müsste, ob die vielleicht dieselben Sprites haben. Also, das ist ein kleiner Tux aus dem Spiel Pingos. Das ist ein Lemmings-Klon. Und ich habe den jetzt genommen, weil ich mir dachte, von dem kann man so richtig schön einen Screenshot machen und man hat so eine richtig schöne Pixelgrafik. So, das heißt, wir sehen uns jetzt mal diesen Single Walker hier an. Der hat eine Auflösung von 23x30 Pixeln und er hat eine Größe von 814 Bytes. Woher weiß ich, dass es 814 Bytes sind? Overengineer, wie ich bin, habe ich ein Hexsum draufgeworfen und habe mal die Bytes gezählt. Das ist jetzt kein Sehtest. Man kann sogar mit dem Beamer auch noch erkennen. Okay, also das ist halt tatsächlich dieses ganze PNG in Bytes, wie wir es aus Hexdump bekommen würden, wenn wir das einmal draufwerfen. Das ist halt insofern ein schönes Beispiel, wie gesagt, weil man kann es einmal auf einer ganzen Seite haben und ich finde, das ist immer eine schöne Verdeutlichung, wenn man mal die Datei, die man sonst so abstrahiert und dekodiert vor sich sieht, hier auch einfach mal die enkodierte Rohversion hat, dass man da halt dann einfach mal vielleicht ein bisschen sich gedanklich besser rein vertiefen kann, was jetzt eigentlich mit diesen Daten passiert. Genau, Leute, die vielleicht nicht unbedingt mit Hexdump den ganzen Tag arbeiten, benutzen, um eine Dateigröße herauszufinden, eher sowas wie LS. Da sehen wir dann auch die 814 Byte, die wir eben händisch einmal gezählt haben. Und wir sehen aber auch gleichzeitig in dem nächsten Befehl mit dem DU-Befehl, das ist der Estimate File Space Usage Befehl oder das Programm dafür, dass unsere 814 Byte große Datei im Dateisystem tatsächlich 4 Kilobyte belegt. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich mancher stellt, die anderen werden es wahrscheinlich schon wissen, woher kommt das? Wenn wir das jetzt einmal schon direkt den Sprung vorziehen und auf die Hardware gucken, dann haben wir jetzt hier rechts das Beispiel von Wikipedia, wo wir halt mal so einen Platter von einer Festplatte quasi sehen, der mit Zonebit Recording quasi Sektoren hat, in denen diese Speicher unterteilt sind. Diese Sektoren haben halt die Funktion, dass wir nicht jedes Bit einzeln anspringen können oder wollen, wenn wir eben Daten auslesen wollen. Das würde halt bei einer Festplatte dazu führen, dass der Kopf die ganze Zeit springen müsste. Man müsste für jedes Bit einen einzelnen Callbefehl machen. Wir hätten einen unglaublichen Overhead. Die Festplatte müsste mit ihrer Fehlerkorrektur jedes Mal irgendwie da durch Reifen springen. Und deswegen hat man das Ganze halt in Sektoren zusammengefasst und gesagt, gut, die lesen wir am Stück aus. Meistens, wenn man nicht gerade so einen kleinen Pinguin hat, sind die Dateien eh größer als so ein Sektor und hängen dann zusammen. Und dann ist es eh für die Performance besser, wenn man die Sektoren am Stück ausliest. Genau, was außerdem noch der Benefit ist, und damit steigen wir jetzt so ganz vorsichtig in X4 ein, ist die Geschichte mit den iNodes. Wenn wir jetzt sagen, wir haben Sektoren, dann brauchen wir nicht für jedes Bit einen eigenen iNode. Das wirft natürlich vielleicht die Frage auf, was ist ein iNode? Ein iNode ist die sind die Metadaten von den Dateien, die wir bei uns auf dem Speicher haben. Das heißt also ganz wichtig natürlich, wir müssen ja wissen, wo liegt unsere Datei eigentlich im Speicher. Das heißt, in dem iNode ist die Adresse hinterlegt. Im Fall von X4 ist zum Beispiel aber auch die Größe hinterlegt, dass wir dann natürlich auch sagen können, wo endet die Datei eigentlich? Nicht, dass wir einfach anfangen, Sektoren zu lesen und nicht mehr aufhören. Und je nachdem, was man mit dem Filesystem macht oder was man aus dem Userspace macht, sind natürlich auch andere Informationen noch interessant. Für uns im Embedded-Bereich natürlich vor allem sowas wie Besitzer und Rechte, aber ich glaube, das ist im Alltag natürlich auch nicht verkehrt. Zeitstempel etc., das sind so Sachen, die gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Wichtige Information an dieser Stelle ist, so ein iNode ist in so einer Standardkonfiguration von X4 256 Byte groß. Das heißt also, unser 800 noch was Byte großer TUX belegt nicht nur einen 4 Kilobyte großen Sektor, sondern auch noch 256 Bytes zusätzlich an iNode. Genau, bevor wir das mit den iNodes jetzt aber genauer anschauen, gucken wir nochmal, wie der Rest des Filesystems jetzt dann eigentlich so beieinander ist, wo wir unseren TUX speichern wollen. Wir haben eine Partition, die wird von dem Filesystem gefüllt und das Filesystem selber, also X4 in diesem Fall, ist in gleich große Blockgroups unterteilt. Das ist jetzt so ein grundsätzliches Thema, das wir hier mit X4 aufmachen. Wir haben an vielen Stellen Sachen, wo wir auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt wissen, warum diese Sachen so gemacht werden von X4. Am Ende ist die Antwort immer, wir wollen Fragmentierung vermeiden und wir wollen die Lese- und Schreibperformance steigern. Also in diesem Fall geht es wirklich darum, dass wir diese Blockgroups haben, dass man Dateien, auch wenn neue dazukommt, nicht direkt am Anfang des Filesystems speichert, sondern vielleicht schon erst später in einer anderen Blockgroup, damit man eben, wenn man diese Dateien verändert, größer, kleiner macht, was auch immer, davor und danach noch Platz hat. So, wir schauen uns dann an dieser Stelle erstmal eine einfache Blockgroup an. In diesem Fall ist das tatsächlich die nullte Blockgroup, die wir im Filesystem haben. Das erkennen wir daran, dass wir hier am Anfang einen Padding-Bereich haben. Das ist halt wichtig für den Fall, dass wir noch solche Nebensächlichkeiten wie Bootloader oder ähnliche Sektoren haben auf der Platte, die wir vielleicht nicht unbedingt von unserem Filesystem überschreiben wollen. Das heißt, wir sagen an dieser Stelle, gut, hier ist das Padding, da schreibt man nichts rein mit dem Filesystem. Was man jetzt hier vielleicht denken möchte, wenn man bei den Sektoren aufgepasst hat, dass wir jetzt hier ein bisschen ein Misalignment bekommen, wenn wir doch eigentlich Sektoren haben und jetzt hier in diesem Beispiel mit 4K-Blöcken arbeiten, dass wir da irgendwie einen Alignment-Fehler bekommen. Das ist zum Glück aber nicht der Fall, weil der X4-Treiber das natürlich auch weiß, dass sich das entsprechend rausdenkt, dass er das Padding da am Anfang ignorieren muss. Und dann mappen wir wieder unsere Blöcke auf die Sektoren, die wir halt dann entsprechend in unserem Festspeicher haben. So, ich habe es ja jetzt schon gesagt, wir haben in diesem Beispiel 4K-Blöcke, das heißt, diese Blockgroup, diese einzelne ist 128 MB groß, warum, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück sprechen. Was jetzt aber erstmal interessanter ist, sind noch die Funktionsblöcke, die wir hier dabei haben. Das erste, das hat man vielleicht schon mal gehört oder gelesen, wenn einem wirklich das System gecrashed ist oder beim Mountain was schiefgegangen ist, das ist der Superblock. Und das ist der Block, der die Information für das ganze Dateisystem bereithält. Also nicht nur jetzt für den einzelnen Block, sondern tatsächlich auch für die folgenden Blöcke. Das ist natürlich kritisch, weil da steht natürlich die Anzahl der Blöcke drin und eben ein Haufen Metadaten, die das ganze System betreffen. Deswegen hat dieser Superblock nochmal Kopien in späteren Blöcken. Das ist auch wieder eine Konfigurationsgeschichte. Im Zweifel kann man sagen, dass dieser Superblock eine Kopie in jeder Blockgroup haben soll. Meistens sind es aber verteilt über späteren verschiedene Blockgruppen halt, dass die immer lesbar sind, dass man da immer irgendwo auf jeden Fall was hat, wo man nochmal drauf zugreifen und das Filesystem wiederherstellen kann. Genau, und danach gehen wir in das Gruppenspezifische, das sind die Group Descriptors und da haben wir halt tatsächlich die Metadaten, die uns jetzt diese Gruppe beschreibt. Und da steht natürlich ganz vorneweg die Bitmaps, die wir hier haben. Das heißt, das sind im Prinzip wirklich einfach nur Bitmaps, die uns halt einmal direkt darlegen auf einen einfachen Blick, welche von unseren iNodes denn in Nutzung sind und welche Blöcke belegt sind. Das kann für die Recovery wichtig sein, wenn einmal doch irgendwas gecrashed ist, aber im Zweifel hilft es einfach, wenn man irgendwann eine Datei ablegen will, dass man da einmal kurz draufschaut und feststellt, okay, da ist was frei, da ist genug aufeinanderfolgender Platz frei, da kann ich meine Datei hinlegen. Genau. Was wir halt auch noch haben, und das ist natürlich auch der ganz wichtige Punkt, das ist die Inode-Tabelle. Das ist halt eben tatsächlich der, ja, die Liste einfach, wo halt wirklich steht, welche Inodes mit in welchem Block welche Datei liegt. Also das heißt, wenn wir uns jetzt nachher auf die Suche nach unserem kleinen Tux begeben, gucken wir dann in die Inode-Tabelle, müssen vorher natürlich noch rausfinden, was der Inode ist, aber da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Ja, ich hatte es gesagt, wir haben hier nochmal so ein paar Eckdaten von X4, die wir uns vielleicht anschauen wollen. Viel von dem kann man jetzt überlegen, warum das denn so ist. Es hat nicht unbedingt zwingend technische Gründe. Also ich habe ja schon gesagt, wir gehen so von der Standardgröße von 4 Kibibyte pro Sektor aus, pro Block. Und haben halt aber auch so Fälle, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, dass wir halt auch zum Beispiel eine Blockgröße von 1 Kibibyte haben und dann eine Blockgroup auch nur aus 8192 Blöcken besteht. Das ist zum Beispiel so ein Fall, da sagt man an der Stelle, ja, wir wollen rückwärtskompatibel zu X2 und X3 bleiben, dass man da halt an der Stelle noch Raum für Aktionen hat. Rein theoretisch ist es halt aber auch möglich, das irgendwie beliebig zu kombinieren. Da ist man aber bei dem Punkt, dass man sich überlegen muss, was will man eigentlich erreichen. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat eigentlich nur unglaublich große Dateien, die jetzt sich nicht unbedingt sehr viel zerfasern oder sowas, dann kann man halt auch überlegen, einfach 64 Kibibyte große Blöcke zu nehmen und hat dann der Stelle nochmal den Override reduziert, hat die Checksum-Berechnung nochmal vereinfacht etc. Das sind ganz viele Abwägungssachen, da muss man sich aber eigentlich keinen Kopf drum machen, weil X4 kommt mit relativ guten Standardwerten einher, die man sich auch selber in ETC anschauen kann, wenn man da was machen möchte mit MKI2FS. Und ansonsten kann man da eigentlich das einfach so nehmen, wie man es bekommt und hat für die meisten Sachen da keine Probleme mit. Zwei interessante Zahlen, die wir jetzt hier noch sehen, sind die Blöcke pro Partition und die Inodes pro Partition. Also wir sehen, wir sind tatsächlich limitiert, was die Inodes angeht. Das ist zwar eine sehr, sehr große Zahl und wir können auch händisch nochmal festlegen, wie viele Inodes wir eigentlich pro Superblock haben wollen. Aber wenn wir jetzt so ein Szenario haben wie mit unserem Tux, wo wir wirklich tausende von Dateien haben, die nicht mal einen Block ausfüllen und jedes braucht seinen eigenen Inode, sind wir dann an dieser Stelle irgendwann die Inodes verbraucht, bevor wir überhaupt den Speicher voll haben. Aus Sicht des Dateisystems ist das halt aber dasselbe. Also da muss man halt dann auch drauf achten und sich vorher Gedanken machen, was für eine Art von Dateien und wie viele Dateien wird man eigentlich da ablegen. Genau, ein kleines X4-Feature haben wir jetzt hier noch in der Mitte, das ist die Logical Block Group. Da gibt es noch einen Haufen Meta-Groups und so weiter, wo man sich gerne drin vertiefen kann. Das sind dann halt aber wieder solche Sachen, wie wenn man, wenn X4 feststellt, oh, ich habe eine Datei, die ist größer als 128 Mebibyte oder halt größer als meine Block Group, die umspannt vielleicht 2, 3 oder mehr Block Groups, dann fasse ich die halt nochmal zusammen und dann werden alle Metadaten, also alle Inodes und so weiter, in der ersten Block Group vereint. Und dann hat man halt hinten nochmal ein paar Blöcke wieder frei und muss halt wieder ein bisschen weniger mit dem Lesekopf von der Festplatte springen oder halt auch weniger IOs an die SSD schicken. Ein anderer interessanter Nebenaspekt an der Stelle ist noch, wenn wir uns jetzt halt überlegen, wie das mit den Inodes funktioniert und uns jetzt überlegen, dass wir vielleicht einen Systemcrash haben oder sowas, wo irgendwie der Bezug von Inode zu Dateien kaputt geht, dass wir dann ein praktisches Tool haben, nämlich FS-Check. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen oder gehört. Das legt dann solche Dateien, die tatsächlich noch auf der Platte sind, wo es aber keinen Inode-Bezug hat, in dem Lost-and-Found-Ordner ab, den ihr auf einer X4-Partition immer seht. Also nur, falls ihr euch mal gefragt habt, wofür der eigentlich da ist. Genau. Wir können leider jetzt immer noch nicht gucken, wo unser Tux eigentlich ist, weil er höchstwahrscheinlich noch gar nicht auf der Platte ist. Das liegt daran, dass wir noch das Journal dazwischen haben. Also das Journal ist an sich optional, aber X4 betreibt man normalerweise mit einem Journal. Was macht das Journal? Das ist halt tatsächlich ein Dienst, der uns hier ein Protokoll darüber führt, was wir auf dem Filesystem eigentlich machen. Die Idee dahinter ist natürlich, das Ganze irgendwie schussfester zu machen, wenn Computer Dinge tun, die Computer machen. Bestes Beispiel ist, der Akku ist leer oder das Netzteil geht kaputt oder solche Späße. Also halt Sachen, wo unvorhergesehen einfach das ganze System weg ist. Und wenn wir dann mitten in einem Schreibvorgang sind, oder in einem Schreibprozess sind, das ist ja nicht nur ein Vorgang, den man da macht, haben wir halt ein Problem, weil irgendwie unsere Dateizuordnung weg ist oder wie auch immer. Und Ziel ist halt, durch das Journaling das Ganze ein bisschen abzuschwächen. Und da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten, die wir uns gleich halt auch nochmal anschauen. Das Ganze aber, wie gesagt, führt halt dazu, dass wir das erstmal im Linux oder im Kernel und damit im RAM zwischenbuffern. Also das heißt, wenn wir jetzt Sachen auf dem Filesystem machen, landen die erstmal nicht direkt auf der Platte, die werden erstmal gebuffert im Page-Cache und erst bei, nennen wir es mal Gelegenheit, runtergeschrieben. Also das Übliche, was ihr dann wahrscheinlich auch kennt, dass man einen Sync ausführen muss, bevor man wirklich davon ausgehen kann, dass die Dateien auf der Platte sind oder eben dieses sichere Entfernen, wenn man seinen USB-Stick ziehen und seine Datei am Ende tatsächlich auch darauf haben möchte. Genau, ja, Spoiler dann eben für den nächsten Talk. Copy-and-Write-Dateisysteme wie zum Beispiel ButterFS können das Ganze auf eine andere Weise realisieren. Da gehen wir jetzt aber an der Stelle nicht drauf ein. Worauf wir aber nochmal eingehen, ist eben dieses Buffern. Das führt halt auch dazu, dass wir eine gesteigerte Schreibleistung eben dadurch haben, dass wir eben sowohl vom X4-Treiber als auch vom Kernel, je nachdem, welche Subsysteme alle involviert sind, einfach Leistungssteigerung haben, weil wir eben sammeln können, was verändern wir auf dem Speicher, was wollen wir löschen, wollen wir vielleicht etwas schreiben und danach schon wieder löschen, bevor die ganzen Sachen auf der Platte landen, behandeln wir das erstmal vorher und warten eine Zeit lang, ob sich das nicht noch irgendwie ändert oder so. Und wenn wir dann mal einen Punkt erreicht haben, dann schreiben wir den ganzen Balk auf einmal auf die Platte und können halt dadurch unsere Performance nochmal steigern. Genau, das Journal an sich muss ja auch irgendwo hin. Also wir haben ja jetzt dann natürlich ein Szenario mit dem RAM, aber der RAM hilft uns nichts, wenn der Strom weg ist. Das heißt, das Journal muss ja auch auf der Platte liegen. Und es muss nicht zwingend auf derselben Platte liegen, es kann auch extern woanders liegen, aber es muss halt irgendwo in einem persistenten Speicher sein. Und da muss man sich dann halt an der Stelle auch wieder eine Strategie überlegen, wie wird das Journal eigentlich geschrieben? Weil, jetzt sind wir wieder beim Buffern, wenn ich da an der Stelle nicht eingreife, schreibt im Zweifel oder wird das Ganze so gereschedult, dass wir die Dateiänderungen schon schreiben, bevor wir das Journal überhaupt schreiben. Und wenn wir dann da irgendwas dazwischen haben, geht es natürlich auch wieder schief. Das heißt, da muss man im Zweifel nochmal eine Allocation anstoßen oder so. Das sind halt aber alles Sachen, die passieren im Treiber. Da müssen wir uns als Anwender keine Gedanken zu machen. Das sind aber Sachen, die man halt vielleicht mal wissen sollte, wenn man sich überlegt, wie das eigentlich funktioniert. Weil, wie gesagt, ohne Festspeicher irgendwo, dass das Journal auch tatsächlich persistiert sein kann, funktioniert das Ganze nicht. Und zu dem Persistieren muss man halt auch wieder überlegen, in welchem Szenario will man das haben. Da gehen wir jetzt bei X4 von drei verschiedenen Modi aus, die man halt einstellen kann, dass man halt sagt, ich schreibe erst die Metadaten und wenn ich weiß, dass die auf der Platte sind, dann ändere ich die Dateien oder vice versa. Das hat verschiedene Betrachtungsweisen. In der Theorie geht man davon aus, wenn man das Ganze mit Writeback betreibt, dass man eine höhere Performance hat als mit dem Ordered, was wir im Default mit X4 haben. Da müsste man jetzt aber eine Messreihe machen und das habe ich jetzt in dem Moment nicht gesehen, das nochmal durchzuführen, den Sinn. Für die Leute, die ganz sicher gehen wollen und jetzt keine Redundanzen in der Hardware oder was auch immer haben, die können einfach den Modus auf Journal stellen und dann wird halt tatsächlich alles ins Journal geschrieben. Also dann wird nicht nur, so wie es jetzt bei den anderen Modi der Fall ist, nur die Inode-Änderungen registriert und persistiert, sondern es wird tatsächlich auch die gesamte Datei, die man ändert, erst einmal ins Journal geschrieben und wenn man weiß, sie ist im Journal auf der Platte angekommen, wird es danach nochmal an die Stelle geschrieben, wo es eigentlich hin soll. Heißt natürlich, man braucht viel mehr Platz fürs Journal, je nachdem, was man für Dateien hat. Das heißt aber vor allem auch, man erhöht die Schreiblast massiv. Das ist halt bei Flash-Speicher wieder ein bisschen ungünstig, wenn man jede Datei zweimal schreibt. Das will man vielleicht auch nicht haben, wenn, wie zum Beispiel im Embedded-Bereich, der Flash ein paar Jahre halten soll. Genau, wir sehen jetzt hier oben schon, dass das Journal eine Standard-Inode-Nummer hat. Also das ist so ein bisschen wie die Auskunft, wenn wir nicht mehr wissen, wohin, dann springen wir zum Journal und schauen uns an, was da das letzte Mal passiert oder zuletzt passiert ist. Und wir wissen, das Journal hat immer die Inode Nummer 8. Das heißt, mit den Tools, die wir uns dann gleich nochmal anschauen, können wir auch auf das Journal gucken. Und mit gleich meine ich jetzt. So. Es stand ja oben eben schon, wir haben unter Linux dieses praktische Tool dumpifs und das macht ja tatsächlich nichts anderes, als uns mal anzuzeigen, was wir denn eigentlich in unserem Filesystem so haben. Also es zeigt uns alle Superblock-Informationen an, es zeigt uns die Gruppeninformationen an und so weiter. Und in dem Fall, was wir jetzt hier betrachten, sehen wir halt einfach mal, dass das Journal jetzt auch auf unserer Partition liegt. Wir sehen die Byte-Adresse, ab der es startet und wir sehen halt die Konfiguration. In dem Fall sind alles die Standardwerte. Es ist halt auch 16 MB groß. Und es hat halt, ja genau, nochmal einen Checksum-Typ, das halt auch natürlich für die Metadaten extrem wichtig ist an dieser Stelle, so allgemein bei X4, dass wir Checksum über die Metadaten haben, weil wenn da eine Korruption stattfindet, wollen wir nicht, dass aus Versehen unser iNode auf einmal auf eine vollkommen andere Datei zeigt oder sowas. Und deswegen werden die Checksum in den Metadaten immer generiert aus den Zeitstempeln und auf die eigentliche iNode-Adresse etc., dass man da halt immer sicher gehen kann, okay, dieses iNode soll wirklich auf diese Datei zeigen. Gut. Da könnte man jetzt überlegen, ja, wir haben ein Filesystem definiert, wir haben das Journal, wir wissen, dass uns das Journal noch dazwischen funkt, wenn wir irgendwie auf die Hardware wollen. Dann können wir jetzt eigentlich auf die Hardware. Wir haben unseren Flash, wir haben vielleicht, ist ja im Serverumfeld immer noch sehr geläufig, eine klassische HDD-Festplatte. Und wir haben ein paar verschiedene Protokolle, wie wir die Dateien da hinlegen können. Weiß jemand, was diese grünen Protokolle oder Übertragungswege gemeinsam haben? Ist ein guter Hinweis. Also, ja?
Alles GASI.
Genau. Denkt man vielleicht nicht, also Antwort war alles GASI. Denkt man vielleicht erst nicht, wenn man sich's anschaut, was hat USB mit GASI zu tun? Aber tatsächlich sind die grünen Übertragungswege alle nach dem SCSI Architecture Modell aufgebaut. Das heißt, unter Linux kümmert sich auch der SCSI Stack drum. Wir haben dann nochmal solche Libraries da drin, wie libarta zum Beispiel, dass eine SATA-Festplatte trotzdem wie eine SATA-Festplatte angesprochen wird. Am Ende, von ganz oben betrachtet, ist das aber alles SCSI. Und das heißt dann auch, dass das der Grund ist, warum ihr, wenn ihr nach /dev guckt, wo eure Festplatte eigentlich angezeigt wird, dass ein USB-Stick zum Beispiel als dev-sda oder sowas angezeigt wird. Genau. Wenn man das jetzt aber überlegt, was ich gerade gesagt habe, bleibt hier noch eins über. Wir haben hier SD-Karten. Die werden jetzt hier nicht als grün markiert. Die gehören also nicht zum SCSI-Architecture-Modell. Wenn man jetzt aber, so wie ich, noch eine klassische Digitalkamera hat mit einer klassischen SD-Karte und denen seinen Kartenleser schiebt, dann taucht die trotzdem als SDA auf. Das ist halt aber einfach dem geschuldet, dass dazwischen einfach noch der ganze USB-Stick hängt. Das heißt, also aus Linux-Sicht ist das dann wiederum USB-Speichermedium und deswegen hängt das Ganze wieder unter SDA ein. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Embedded-Welt werfen, darum steht auch die MMC daneben, die ja der SDK an sich sehr ähnlich ist, dann sehen wir das Ganze, wenn es direkt angebunden ist an unseren Prozessor, nicht als SDA oder SDX, sondern wir sehen es als MMC XY. Und einfach aus dem Grund, weil an dieser Stelle dann der EMMC-Stack dafür zuständig ist und wir eben USB eliminiert haben. Und ja, deswegen, da muss man dann eben gucken, je nachdem, was man für System vor sich hat. Ich meine, beim Raspberry Pi ist es auch so, dass man halt eben eine SD-Karte, die man unter DevSD erwarten würde, halt in diesem Fall eher unter DevMMC findet. Genau. So, ich rede die ganze Zeit von Embedded. Vermisst sonst noch jemand was da auf dem Bild? Es gibt doch so viele schöne andere Speicherarten, wo man seine Dateien ablegen möchte.
Möchte man das?
Nicht mit X4, das muss ich zugeben. Gut, aber gerade solche Sachen wie MRAM oder sowas, gerade wenn es wieder darum geht und man sich überlegt, wir haben eine SSD, die hat einen NAND-Flash, der geht uns irgendwann kaputt, wenn wir Logdateien drauf schreiben oder wenn wir eine sich häufig ändernde Konfigurationsdatei haben oder sowas, dann wollen wir keine SSD haben, dann wollen wir auch keinen EEPROM mehr haben, weil der ist an sich aufgebaut wie eine SSD, wenn man so ganz ins Detail geht. Dann wollen wir sowas wie ein MRAM oder ein FRAM haben, Sachen, die halt auch, gut, eher den MRAM, der FRAM, das sind Details, aber man will halt auch persistente Speicher haben, die ja tatsächlich auch industrielle Anforderungen erfüllen. Wir haben dann halt in diesem Fall, ist es häufig unmanaged, das heißt, wir sprechen das Ganze meistens auch über I²C und SPI an und wenn wir etwas darauf machen, dann halt in der Regel kein X4, sondern dann kümmern wir uns selber um die Speicherverwaltung oder man lässt sowas wie JFFS2 oder UBFS oder sowas drauf laufen, aber ich kratze wieder an die Punkte, man kann dieses Thema beliebig komplex eskalieren, das lassen wir an dieser Stelle. Was ich nur nochmal ansprechen möchte, weil ich das eine sehr schöne Sache finde, das ist das ONFI, also das ist das Open NAND Flash Interface, das ist ja tatsächlich das Protokoll, was es einem erlaubt zu sagen, ich nehme jetzt den Flash, ich lasse den Controller weg, der vor meiner EMMC oder vor meiner SSD hängt, ich nehme den Flash und ich möchte mich selber darum kümmern, wie er zu beschreiben ist Und dann kann man ihn halt auch, vielleicht auch aus Performance-Gründen, halt direkt meistens an seinen SOC anbinden. Auf x86 ist das, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Genau. Also wir konzentrieren uns ja jetzt trotzdem auf den Flash. Und da haben wir jetzt halt den NOR-Flash, den NAND-Flash und den EEPROM. Und entschuldigt es, aber als Elektroingenieur muss ich da einmal hin. Das Ganze hat eigentlich dieselbe Grundlage. Wir schauen uns jetzt einen Transistor an. So. Der ist sehr groß. Ja, ich weiß nicht, welche Strukturgröße, aber ihr seht auf jeden Fall was. Das ist schon mal sehr gut. Genau, also das ist im Prinzip jetzt ein Transistor, wie wir ihn im Flash-Speicher benutzen. Und grundsätzlich ist das dann egal, ob es der NAND-Flash ist, wie wir ihn in einer normalen SSD oder eMMC oder SD-Karte oder auf einem USB-Stick haben. Es ist im Prinzip derselbe Aufbau bei einem NOR-Flash, den man halt dann wieder im Embedded-Bereich mehr hat oder eben auch auf einem EEPROM, wo man halt dann doch mal wieder Konfigurationsdateien speichert. Und das ist halt der Punkt, wo wir sagen können, hier können wir uns wirklich anschauen, wo unser TUX eigentlich weggespeichert wird. Wir haben hier einmal unser Floating Gate, wir haben hier ein Gate und wir haben Drain Source. Ich dekliniere jetzt nicht den Transistor durch. Wichtig an dieser Stelle ist nur zu wissen, wenn wir eine hohe Kontrollspannung an das Gate anlegen, dann haben wir einen Tunneleffekt vom Drain in dieses Floating Gate. Das ist ein Bereich, der halt tatsächlich von allem anderen isoliert ist. Das heißt, solange wir Spannung anlegen, können da fleißig Elektronen reintunneln und in dem Moment, wo wir die Spannung wegnehmen, bleiben die da drin gefangen. Tunneleffekt, ja, ein paar gehen mit der Zeit wieder raus, aber den größten Teil können wir sagen, die sind da drin. Und je mehr wir da von den Elektronen da reinbringen, desto höher ist letztendlich auch die Spannung, die wir dann an dieser Stelle zum Substrat oder zwischen Floating Gate und Source und Drain erzeugen. Und das führt halt dazu, dass der Transistor leitend wird, wenn wir genug Elektronen da drin haben. Dann kann jetzt wieder der Kontrollmechanismus des Flash-Chips kommen, kann eine Spannung anlegen und wenn er feststellt, boah, hier fließt Strom durch, dann weiß der, boah, hier sind Elektronen drin, dann weiß er, boah, hier habe ich eine Information gespeichert. So, und wer das schon immer mal wissen wollte, man kann natürlich die Menge der Elektronen richtig schön auch beeinflussen durch, wie ist hier die Struktur von dem Isolator, wie hoch ist die Spannung, die ich anlege, wie lang liegt die Spannung an. Und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen, boah, wir können ja Spannungslevel unterscheiden. Und dann ging das Ganze los mit MLC, TLC, PLC. Also das ist an dieser Stelle wirklich, wo wir sagen, je nachdem, wie viele Elektronen wir hier drin haben, haben wir ein anderes Spannungslevel und haben dadurch einen anderen Stromfluss. Und dadurch kann der Flash-Chip dann sagen, ja, da ist eine von diesen oder jenen Bits drin. Wenn wir das Ganze in SLC betreiben, dann geht es halt wirklich nur darum zu gucken, leitet das oder leitet das nicht. Und ich denke mal, mit der Vorstellung kann man sich da auch am besten begnügen. Genau, der letzte Punkt, das geht halt mit dem Tunnel her, beziehungsweise vor allem auch mit der hohen Spannung. Es ist ja auch bekannt, und das ist ja das, was ich eben meinte mit den industriellen Speichern. NAND-Flash und NOR-Flash und EEPROMs, also Flash-Speicher, verschleißt mit der Zeit. Einfach durch die Schreibzyklen und vor allem auch durch die Löschzyklen. Wenn wir die Elektronen alle wieder raushauen wollen, müssen wir hier wieder eine hohe Spannung anlegen, damit das alles rauskommt. Und da haben wir immer irgendwelche Nebeneffekte. Und mit der Zeit verschleißt er tatsächlich das Material an der Stelle. Man kann die Spannung nicht mehr so genau einstellen, wie man es haben möchte. Und irgendwann sterben die Zellen halt an dieser Stelle. Das ist dann natürlich auch wieder etwas, was die Dateisysteme berücksichtigen müssen, was aber vor allem für die Firmware von unserem Flash interessant ist. Wir haben ja da oben stehen, Managed Flash, das heißt, wir sind jetzt wieder raus aus dem Embedded-Bereich. Wir sind da, wo wir eine SSD betreiben, wir sind da, wo wir eine eMMC betreiben. Und hier nochmal eine kurze Wiederholung vom Anfang dazu. Der Controller guckt natürlich auf seinen Speicher und hat den Speicher auch wieder unterteilt, also auf einer Festplatte eben in die Sektoren und im Flash haben wir halt diese Unterteilung auch in den Sektoren. Da haben wir halt die Löschblöcke und die Pages, in die diese Speicher unterteilt sind. Und da ist halt der Punkt, was wir halt bei Flash-Speicher allgemein haben, dass halt der Controller, wenn der Speichermanager ist, dass uns der Controller sehr viel reinredet, wo denn die Daten zu liegen haben. Also das heißt, wir haben vom Betriebssystem eine Adresse, die mappt theoretisch schön auf da, wo es im Speicher ist. Und das nennen wir halt in diesem Fall eine Logical Block Address, weil, das ist halt der nächste Punkt, wir wissen einfach nicht, wo es tatsächlich hinmappt. Weil an dieser Stelle auf einer SSD oder auf einer eMMC der Controller ins Spiel kommt und sagt, okay, du willst diese Adresse haben, die habe ich irgendwo bei mir da hinten hinterlegt. Also speichere es da an dieser Stelle ab. Das führt halt dazu, dass wir eine Translation brauchen. Da sind wir wieder bei dem interessanten Punkt. Eine SSD funktioniert in so einem Kontext, je nach Protokoll, was da noch dranhängt, besser, wenn sie eigenen RAM hat, weil sie da dann diese Mapping-Table draufladen kann und dann direkt schnell auslesen kann, wo denn die Sachen eigentlich liegen. Wenn man jetzt eine klassische SSD hat und sie einfach zum Beispiel an einen USB-Adapter oder sowas steckt und die SSD hat keinen RAM und kann auch nicht auf den System-RAM zugreifen, weil USB dazwischen ist, dann wird das Ganze doch ein bisschen zäh, weil man dann die Mapping-Tabelle auch jedes Mal wieder selber von dem Flash-Speicher runterlesen muss. Die Punkte, warum wir denn dieses Mapping überhaupt brauchen, sehen wir jetzt hier. Das ist halt auch durch den Flash-Speicher an sich bedingt. Einfach weil wir sagen, wir wollen den NAND-Flash haben, der soll billig sein, der soll kompakt sein und wir müssen ihn halt in großen Mengen irgendwie nebeneinander draufpacken können. Daraus resultiert halt auch, dass wir diese sogenannten Löschblöcke haben oder Erase-Blocks haben und gleichzeitig auch die Pages. Das führt halt dazu, dass wir, wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir eine Datei aus einem Erase-Block löschen wollen, dann müssen wir diesen ganzen Erase-Block löschen und ihn an anderer Stelle neu beschreiben. Das sind halt alles diese Schreibvorgänge, weswegen wir dann den Block, den wir ursprünglich an der einen Stelle hatten, später auf der anderen Stelle wiederfinden. Das geht auch einher mit dem bekannten Wear-Leveling, was halt tatsächlich einfach bedeutet, dass der SSD-Controller, wenn er gut ist, darauf achtet, dass eben alle Blöcke möglichst gleichmäßig abgenutzt werden und nicht immer nur die ersten und so weiter. Das geht dann wieder einher mit dem Feature von X4, dass X4 auch nicht pauschal alles an den Anfang packt, sondern X4 auch mal sagt, ja, du hast jetzt hier eine Datei, das ist ein Verzeichnis, da liegen andere Dateien drin, die werden wahrscheinlich auch alle irgendwie zusammengehören, die packe ich mal ganz woanders in eine ganz andere Blockgroup. Und an dieser Stelle muss man dann halt aber auch wieder gucken, dass man es an dieser Stelle halt einfach nicht für identisch nimmt, dass halt eine Adresse, die man im X4 weiterhin sieht, halt auch nicht unbedingt auf dem Flash weiterhin sein muss, weil der Controller dann an dieser Stelle nochmal entscheidet. Mit Blick auf die Performance ist dann aber auch die Garbage Collection nochmal interessant, die wir auf dem Flash-Speicher haben, weil, ich habe es ja gesagt, wir haben diese Erase-Blocks, wo wir halt mehrere von diesen Pages drin haben. Und wenn wir da etwas verändern wollen oder etwas rauslöschen wollen, führt das halt im Zweifel dazu, dass wir die erstmal negieren. Da sind wir dann wieder bei der Unknown-Table oder so, dass wir sagen, da ist ja auch nichts mehr drin. Der Controller sagt, okay, lasse ich erstmal so. Irgendwann muss der Controller aber sagen, gut, jetzt habe ich hier diesen Flash-Block und ich muss den irgendwie mal leer machen, weil wenn ich den jetzt auslesen will, ich habe hier nur noch ein paar kleine Dateien drin, dann kann ich nur ganz kurz lesen, dann muss ich zum nächsten Block etc. Das heißt, irgendwann wird der Controller mit einer Garbage Collection anfangen und wird halt tatsächlich die noch validen Daten von verschiedenen Blöcken zusammenfassen. An dieser Stelle haben wir auch wieder einen Schreibvorgang. Also das sind so die Bereiche, wo man halt darauf achten muss, wenn man sich mit Flash-Controller-Design beschäftigt oder halt einfach seinen Flash mal selber bespielen möchte. So. Jetzt aber, wo liegt jetzt die Datei? Also, wir haben ein iNode. Das sehen wir jetzt hier auch, ls kann uns das tatsächlich anzeigen mit dem i-Parameter. Dann sehen wir jetzt die Datei wieder von vorhin. Wir sehen, sie ist 814 Byte groß. Und wir sehen, sie hat den iNode 376 bekommen. Wenn wir das Ganze jetzt nach DebugFS reinpipen, also in diesem Fall, dass wir halt einfach sagen, gib uns mal Start von iNode 376 wieder aus, dann kriegen wir im Terminal diese Ausgabe. Und da sehen wir eigentlich alles, was wir jetzt über diesen iNode direkt wissen möchten oder müssen. Entschuldige an dieser Stelle, dass hier User 0 und Group 0 steht. Also effektiv ist das eine Root-Datei. Es war mir jetzt zu verwirrend, noch UID oder GUID einzutragen. Aber ansonsten sieht man halt die Dateien. Also wir sehen, wir haben einen Block-Count von 8. Das heißt, wir wissen, unser Block ist eigentlich 4 Kibibyte groß und das ist jetzt dann aber tatsächlich die Blockgröße, die wir auf dem tatsächlichen Speicher an dieser Stelle belegen. Oder die Anzahl der Blöcke, meine ich, Entschuldigung. Genau, was wir jetzt dann hier auch noch haben, wo halt auch diese Checksummen dann eben daraus gebildet werden, das sind hier diese verschiedenen Zeiten. Wann wurde das File das letzte Mal irgendwie angefasst? Wann wurde es überhaupt generiert? Oder auch zum Beispiel, wann wurde am iNode was geändert? Das sind alles Datumsstempel, die wir hier direkt mit abspeichern, die wir dann auch wieder in die Checksum mit einfließen lassen, um das Ganze im Rekonstruktionsfall irgendwie erreichbar zu haben.
Brauchst du die spitzen Klammern beim Start?
Das ist eine gute Frage, das kann ich so nicht beantworten. Ich denke, das ist eine Eigenheit vom DebugFS. Also eigentlich, wenn du DebugFS startest, geht ja eine eigene Shell wieder auf. Und an der Stelle ist das, denke ich, die Interpretation der iNode-Bezeichnung. Wenn das jemand sonst anders weiß, bitte einmal melden. Gehen wir es erstmal damit. So, was uns dann an dieser Stelle im Output aber eigentlich interessiert, das ist hier unten bei dem Extens. Hier steht jetzt nämlich eine Zahl. Und diese Zahl ist tatsächlich der Block, der logische Block, wo das Filesystem sagt, deine Datei habe ich hier abgelegt. Wo immer das dann auch sein mag. Auf einer Festplatte weiß man es vielleicht noch. Wobei, das hatte ich jetzt auf der anderen Folie vergessen, eine Festplatte kann ja auch schlechte Blöcke haben. Nicht nur eine SSD. In so einem Fall hat eine Festplatte auch noch Reservespeicher und den mappt sich der Controller dann auch wieder hin. Also das heißt, dann kann es sein, dass der Lesekopf bei der Festplatte zwischendurch mal einen Sprung machen muss, weil dann ein kaputter Block ist, der durch einen Reserveblock ersetzt wurde. Also ja, dann weiß man an der Stelle auch nicht mehr.
Was ist das Project Field?
Ja, einer der Punkte, wo ich sage, da kann man beliebig tief reingehen. Ich habe es nicht verfolgt an dieser Stelle, weil irgendwann habe ich auch gesagt, okay, ein andermal. Genau. Bitte?
Router?
Gut. Ja. Das heißt aber, jetzt gehen wir wieder auf Linux Standard Tools zurück und ich mag Hexdump, also sagen wir jetzt einfach, wir brauchen unsere SSD an dieser Stelle gar nicht gemountet haben oder unseren USB-Stick. Ich gehe einfach hier direkt auf das Block-Device und ich sage jetzt, ich habe diese Adresse in Bytes. Das heißt, ich habe diese Adresse als Blockadresse. Hexdump zeigt es mir in Bytes an, das heißt, wir multiplizieren es hier nochmal. Und zu unserer aller Überraschung, wenn wir da den Hexdump draufwerfen, sehen wir unseren TUX wieder. Und wir sehen halt hier an dieser Stelle auch entsprechend die Adresse, die halt in dem Filesystem ist. Und wir sind eigentlich wieder da, wo wir am Anfang sind, nur wir haben es jetzt halt nicht mehr aus unserem lokalen Ordner angeschaut, sondern wir haben einmal direkt auf die Festplatte geguckt und festgestellt, boah, an dieser Stelle auf der Festplatte ist die Datei. Das ist jetzt das ganz einfache Beispiel, das ich heute hier einmal vorführen wollte. Ich ergänze jetzt nochmal um die Frage, wie wir das denn machen, wenn wir jetzt nicht einen kleinen TUX haben, der jetzt da irgendwo in einem Block liegt, sondern was machen wir denn, wenn wir einen ganz kleinen TUX haben? Also wenn wir nur 2 oder 3 Pixel von dem TUX haben. Das ist entweder eine Stolperfalle, wenn man sich dann überlegt, gut, jetzt suche ich mal, wo es rechnerisch sein müsste oder so, und dann findet man seinen kleinen TUX nicht da an dieser Stelle. Der Punkt an dieser Stelle ist das Inline-Feature, das X4 uns noch mit reinbringt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir können bei X4 die Größe der Inodes bestimmen. Und eigentlich reichen uns die 256 Byte. Bei den 256 Byte ist an sich aber auch schon ein Padding drin und wir können sie halt noch eigentlich beliebig größer machen, diese Inodes. Was X4 jetzt macht, wenn es ein Inode anlegen soll und feststellt, boah, die Datei, die ist ja richtig schnucklig klein, die passt noch in das Padding rein, dann ist die Datei einfach Bestandteil des Inodes. Und dann liegt es auch nicht da, wo man jetzt sonst erwarten würde, dass abgelegt wird, sondern es liegt halt tatsächlich im Inode-Block mit drin. Bitte?
Das NTFS macht immer liegt zum MBR
mit ein. NTFS macht so ähnlich, okay. Noch ein anderes Thema. Wie gesagt, Speicher kann man so richtig schön eskalieren. Exfat wollte ich heute auch nicht mehr anfangen. Genau, die Gegenrichtung können wir aber auch nochmal überlegen. Was passiert denn, wenn wir eine ganz große Datei haben, die dann eben mehrere Blöcke, also mehrere Blockgruppen überspannt, die dann vielleicht zwischendurch dann doch defragmentiert wird, weil sie dann irgendwo an eine Grenze stößt, weswegen Exfat sagen muss, gut, Exfat, genau, X4 sagen muss, springen wir jetzt ja mal drüber. Da haben wir eine ganz einfache Antwort in diesem Fall, also einfach im Sinne von oberflächlich, weil das kann man natürlich auch wieder über andere Wege noch anschauen und betrachten. Aber der Punkt ist an dieser Stelle, wir schauen uns die Extents an. Also wir haben jetzt hier nochmal eine Beispieldatei, die halt einfach mal so 400 Megabyte groß ist. Und wenn wir uns dazu jetzt den Inode einmal anzeigen lassen, dann sehen wir halt, dass er hier die ersten 30.000 Blöcke auf diesen Bereich mappt, den zweiten Teil auf diesen Bereich und so weiter. Das ist halt in diesem Fall, sind das die Grenzen von den Superblöcken. Aber wie gesagt, wenn eine andere Datei, von den Gruppen. da sind dann natürlich zwischendurch auch nochmal die Supergroups etc. Letztendlich ist es dann das, wo wir das einfach sehen. Und das lässt sich dann halt wieder beliebig eskalieren, wie viele Einträge wir hier haben. Irgendwann ist halt der Inode auch wieder voll. Dann passiert es wieder mit Indirektion, dass wir im Zweifel nochmal auf einen Inode zeigen, der uns nochmal weitere Extents anzeigt. Aber das überlasse ich zu recherchieren oder zum Rausfinden denjenigen, die sich das nochmal sehr genau anschauen wollen. Es gibt da auf der offiziellen Linux-Kernel-Seite, so rum, gibt es im Doku-Bereich da sehr extensiv einen Haufen Informationen dazu, wo man sich sehr lange sehr viel drin verlieren kann. Genau, das heißt jetzt dann an dieser Stelle, würde ich sagen, Wir haben uns das einmal alles angeschaut. Wir haben uns einen kleinen Tux angeguckt. Wir wissen, wo wir bei X4 schauen müssen, wenn wir wissen wollen, wo dieser Tux denn wohnt. Wir haben uns das Ganze nochmal in großen Dateien angeguckt. Und das ist etwas, wo ich sage, damit kann man erstmal von meiner Seite aus 40 Minuten für einen Vortrag füllen. Wenn ihr euch da jetzt rein eskalieren wollt, dann geht das auch sehr viel länger. Wir können uns dann im nächsten Jahr nochmal über weitere Vorträge, denke ich mal, einigen. Und ansonsten, wenn ihr grundsätzlich ein Interesse daran habt, wenn ihr so ein Feld sehr interessant findet, ja, wir suchen immer interessierte Leute aus dem Bereich Linux. Damit sage ich vielen Dank und freue mich auf Ergänzungen und Fragen.
Danke für den Vortrag. Eine kurze Frage, wie sieht das mit Spares-Dateien aus? Also wie werden die abgelegt?
Ah, ja, das wollte ich eigentlich auch ausklammern. Also tatsächlich ist das nach meinem Verständnis so, also bei Spares-Dateien, für die, die es nicht wissen, das sind halt Dateien, wo wir große Bereiche Nullen zum Beispiel drin haben und wenn das Betriebssystem, beziehungsweise das Filesystem und so weiter das unterstützt, dann weiß es halt, okay, jetzt kommt hier ein großer Block von Nullen, da fasse ich nichts weiter an. Nach meinem Verständnis läuft es an dieser Stelle so, dass man, wenn man jetzt dann ein LS drauf macht, halt tatsächlich trotzdem diese Größe von der Datei sieht mit den Nullen. Wenn man den DU-Befehl aber drauf macht, tatsächlich nur die Größe der belegten Sektoren sieht. Also das heißt, die ganzen Nullen sind weg und dann kann es sogar sein, dass DU uns eine kleinere Zahl auswirft als LS. Und an dieser Stelle würde ich dann der Logik nach auch davon ausgehen, dass eben die Bereiche dazwischen von X4 auch durchaus aufgefüllt werden.
Danke. Super Vortrag, sehr geil.
Okay.
Ich würde fragen, ich habe ja mir gedacht so, liest dir mal die Manpage durch, da gibt es ja ganz viele Mount-Optionen. Na, dann denkst du dir, nimmst du beim Raspberry Pi nur R-Time und dann willst du noch weiter optimieren, dann denkst du dir, nehme ich noch irgendwie das hier ist Journal, nur weiß ich, dass ich irgendwie alle ein, zwei Minuten schreibe. Wie ist denn das? Hast du da mal Erfahrungen gemacht? Wie ist denn mit der Performance-Optimierung eventuell an der Stelle ist oder von der Optimierung von der SSD an der Stelle?
Aus meinem beruflichen und privaten Bereich tatsächlich nicht. Also da habe ich tatsächlich mal gesagt, bevor ich jetzt da anfange, diese ganzen Freiheitsgrade gegeneinander abzuwägen, nehme ich die Standardwerte und gucke halt dann, wenn das projektmäßig zum Beispiel mal relevant werden müsste für uns, dann würde ich da an diese Stelle natürlich reingehen und mal gucken, wie wir das da, welche Richtung optimieren wollen. Aber ich meine, du sagst ja selber, die ganzen Informationen, die man da an der Stelle vorfindet, die erstmal abzuwägen. Entweder geht man dann in den Kernel-Code, schaut sich X4 an, wie wird das umgesetzt, wo kann ich da angreifen? Oder man macht dann tatsächlich seine Messreihen, was dann aber wieder voraussetzt, dass man das Szenario genau simulieren und abschätzen kann. Also das ist, glaube ich, auch nicht trivial, das rauszufinden. Und es haben sich da auch viele Leute schon viel Energie reingesteckt, um die Werte rauszukriegen, die wir jetzt da momentan haben. Hier vorne war schon länger noch eine Frage? Oder? Ja.
Was ist denn die Maximalgröße, wo es noch in einem Inode, was glaube ich, gespeichert wird, die Datei?
Ja, das hängt halt vom Inode ab. Also ich habe die Zeit jetzt nicht im Kopf, ich meine, so ein Standard 256-Byte Inode hat tatsächlich 160-Byte Padding oder sowas. Und das ist dann halt auch der Bereich, wo dann gesagt worden würde, da packen wir das rein. Entsprechend, wenn man das Inode größer macht, passt halt auch noch mehr mit rein. Dann bin ich hier vorne.
Welcher Datenträger empfiehlt sich bitte für Langzeitdatenspeicherung? Ist das eine drehende Festplatte, SSD oder Flash?
Persönliche Meinung von mir tatsächlich, und das ist jetzt keine Werbung, das ist M-Disk. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist im Prinzip eine Blu-ray von Verbatim, die halt da braucht man speziell Brenner für und die hat halt ein anderes Material. Und der Hersteller selber sagt, ja, darum heißt es auch M-Disk, die Daten, die man darauf speichert, die halten 1000 Jahre. Kann man schlecht testen oder nachvollziehen. Aber ja, M-Disk ist halt auch tatsächlich das, was ich persönlich für meine Langzeitarchivierung nehme, weil es halt für den normalen Nutzer auch sinniger ist, als sich jetzt da ein ganzes Rack an Bandlaufwerk oder sowas hinzustellen.
Ja. Was wäre dann das nächste in der Reihenfolge der Haltbarkeit?
Oh Gott.
Backups.
Einfach mehrere Backups. Ach, das Thema, ja, wie lange Tesafilmrollen halten da? Gibt es vielleicht auch irgendwann mal von einen Vortrag, aber der wird nicht von mir kommen.
Gibt es sonst noch Fragen? Eine könnten wir noch stellen, weil sonst geht uns hier auch die Zeit weg.
Und die Frage zu dem Einhorn. Klammern, weil ich nur den Eindruck.
Okay. Vorhin war die Frage aufgekommen, warum die eckigen Klammern. Ich habe es gerade mal durchprobiert. Ansonsten kann man halt direkt den Dateipfad angeben auf dem jeweiligen Filesystem und dann entsprechend kriegt man die Informationen raus.
Genau, aber außerhalb des Debug.fs dann.
Innerhalb des Debug. Genau, man wirft es rein und der gibt dir direkt sozusagen für das File selber mit Pfad halt an. Also entweder man gibt den iNode an oder halt den Pfad an, dann kriegt man halt entsprechend die Informationen. Hab's gerade mal durchprobiert.
Danke. Ja, dann ist meine Erklärung jetzt aber auf einer Folie macht sich so das mit den eckigen Klammern so ganz kurz viel besser.
Okay, dann vielen Dank für den Vortrag.
Danke fürs Zuhören.